Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Während die wohlhabenden Staaten mit vorgezogenen Booster-Kampagnen die aktuelle Corona-Welle brechen wollen, fehlt es in den ärmeren Weltgegenden immer noch an Impfstoff und organisierten Impfkampagnen. Wir berichten gleich aus Nigeria, wo die Religionsgemeinschaften nun im Kampf gegen Corona helfen sollen. Sprechen dann über die chinesischen Interessen bei der Impfstoffversorgung von Afrika und berichten in einem Schwerpunkt, wie über Facebook und andere soziale Netzwerke gesellschaftliche Konflikte angeheizt werden. Im Bürgerkriegsland Äthiopien, aber auch in Indien, wo die gesellschaftlichen Spannungen zuletzt massiv gestiegen sind. Die noch vor Monaten gefürchtete große Corona-Katastrophe in Afrika ist bislang ausgeblieben. Obwohl sich Studien zufolge weite Teile der afrikanischen Bevölkerung mit dem Virus bereits infiziert haben. Die in Südafrika zuerst identifizierte neue Variante Omikron könnte nun allerdings den Druck auf die afrikanischen Gesundheitssysteme massiv erhöhen. Eine geringe Impf- und Testquote, so WHO-Chef Tedros in dieser Woche, sei ein gefährlicher Mix für das Entstehen und das Verbreiten neuer Virusvarianten.
We have a toxic mix of low vaccine coverage and very low testing, a recipe for breeding and amplifying variants.
WHO-Chef Tedros in dieser Woche. Viele Regierungen in Afrika jedenfalls reagieren besorgt auf Omikron. Schließlich kommen die Impfkampagnen kaum vom Fleck. Allein im bevölkerungsreichsten Land des Kontinentes, in Nigeria, sind bislang weniger als 2% der Menschen durch eine Impfung vollständig immunisiert. Die Führung will nun allerdings Druck machen. Bis Ende 2022 sollen 70% der Erwachsenen geimpft sein. Der Schlüssel dazu, berichtet Westafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki, könnte in einem Schulterschluss mit den Religionsgemeinschaften liegen.
Die 18-jährige Muslimin Barakat Abiola steht Schlange in Lagos, Nigerias größter Stadt. Eigentlich ist sie nur zum Freitagsgebet gekommen. Jetzt steht gleich um die Ecke ihrer Moschee ein Impfzelt. Barakat Abiola will sich impfen lassen, erzählt sie der französischen Nachrichtenagentur AFP.
Es ist der Imam, der gesagt hat, dass ich hierher kommen soll, um den Covid-19-Impfstoff abzuholen, weil ich 18 Jahre alt bin. Er hat mich gebeten und deshalb bin ich hierher gekommen.
Auch die Christin Kate Lukpat steht am Sonntag vor ihrer Kirche, neben ihr ihr Pastor.
Ich bin zur Kirche gegangen, es war eine Gelegenheit, mich impfen zu lassen. Bislang gab es keine Möglichkeit. Und dann haben sie es in der Kirche verkündet, dass wir uns hier impfen lassen können. Vor allem die, die noch keine Impfung bekommen haben, sollten es tun.
Das westafrikanische Nigeria versuche so, seine Impfkampagne zu pushen. Mithilfe von Kirchen und Moscheen, erklärt Dr. Atinuke Onayik, eine leitende Gesundheitsbeamte. Die Kirchen und die Moscheen sind strategische Orte, an denen man zu Gottesdienst, Tagen wie Freitag oder Sonntag, Leute bewegen kann. Und es gibt dort viele Menschenmassen. Also versuchen wir, das auch zu nutzen. Freitag in der Moschee, Sonntag in der Kirche. Historisch gesehen seien religiöse Stätten schon immer Andockstellen für Massenimpfkampagnen gewesen. Auch weil religiöse Führungspersönlichkeiten und Einrichtungen viel Macht und vor allem Vertrauen in Nigeria genössen, sagt Abubakar Umakari, Soziologe und Politikwissenschaftler von der Universität Abuja, der ARD.
Religion spielt eine sehr wichtige Rolle. Die Menschen entscheiden sich eher dazu, ihrem Priester oder Imam zu vertrauen, als ihrer politischen Führung. Das steckt in uns, ist Teil unseres kulturellen Systems.
Ein tiefes Misstrauen hätten viele Menschen in Nigeria gegenüber dem Staat und politischen Entscheidungsträgern. Doch Vertrauen ist wichtig, denn die Impfkampagne stockt in Afrikas boomender Nation. Nigeria ist mit über 200 Millionen Menschen das bevölkerungsreichste Land des Kontinents. Allerdings sind nur weniger als 2% der Bevölkerung bis jetzt vollständig geimpft. Bislang verzeichnet das Land offiziell mehr als 200.000 Corona-Infizierte und fast 3.000 Tote. Es wird allerdings vergleichsweise wenig getestet. Die Bevölkerung ist jung, im Schnitt jünger als 20 Jahre. Pastor Simon Donnelly ist Generaldirektor einer Organisation, die sich für interreligiösen Frieden einsetzt. Er sagt:
Die ländlichen Gegenden sind unsere Herausforderung. Dort gibt es viel Angst und Verschwörungstheorien. Auch über soziale Medien gibt es viel Propaganda. Manche Leute dachten, dass die Impfungen Afrikaner auslöschen, Schwarze töten sollen. Aber jetzt, mit der Aufklärung durch die religiösen Führungspersönlichkeiten, geht das zurück. Langsam.
Terror im Norden, Millionen Binnenvertriebene, ethnische Konflikte, die blutiger werden. Gerade in extrem abgelegenen Gegenden. Der Mangel an Impfstoff ist nicht das einzige Problem im Land. Nigeria habe über 10 Millionen Impfdosen über das COVAX-Programm sowie Spenden aus der EU, China, Indien und Deutschland erhalten. Die Bundesrepublik habe demnach über 5 Millionen Impfdosen an Nigeria verteilt, sagt Abdullahi Gaba Bulama. Er ist Direktor der NPHCDA, einer halbstaatlichen Einrichtung des nigerianischen Gesundheitsministeriums. Nigerias Ansatz, religiöse und traditionelle Führer einzubinden, sei historisch, findet er, und habe in den vergangenen Tagen schon zu erhöhten Impfquoten geführt.
So their involvement.
Religiöse Führer einzubinden hat uns in der Vergangenheit stark dabei geholfen, Poliofälle in Nigeria massiv zu senken. Dazu die Einrichtung des Nationalen Notfallzentrums im Jahr 2012, das die Arbeit zusätzlich erleichtert jetzt. Wir verwenden denselben Ansatz wie 2014 in diesem Land, als wir innerhalb von einem oder zwei Monaten Ebola bekämpft haben.
Nigeria gilt als erfahren im Umgang mit Seuchenbekämpfung. Das tödliche Ebola-Virus hatte 2014 bis 2016 mehr als 11.000 Menschenleben in Westafrika gekostet. Nigerias Strategie erwies sich dabei als effektiv im Kampf gegen die tückische Seuche. Nur 20 Fälle wurden in Nigeria bekannt, 6 Menschen starben. Nach gut 10 Wochen war Ebola in Nigeria besiegt. Wohl auch dank der Leistung der Gesundheitsbehörden. Jetzt hat der westafrikanische Riese einen neuen ambitionierten Plan. Bis Ende des nächsten Jahres will die Regierung rund 112 Millionen Menschen impfen. Das sind etwa 70% der erwachsenen Bevölkerung. Die ersten Omikron-Fälle im Land haben den Wunsch nach einer schnellen Umsetzung bei vielen Experten verschärft.
Mehr als 2/3 der erwachsenen Bevölkerung Nigerias sollen innerhalb der kommenden 12 Monate geimpft werden. Dazu braucht die nigerianische Führung Unterstützung aus dem Ausland und von den Religionsgemeinschaften. Sie hörten einen Beitrag von Dunja Sadaki. Die Impfstofflieferungen der internationalen COVAX-Initiative waren gedacht als solidarische Geste der reichen Staaten an die Armen. Aber sie liegen auch im eigenen Interesse, denn besiegen lässt sich die Pandemie nur im globalen Maßstab. Doch die COVAX-Lieferungen aus dem Westen enttäuschen bislang die Erwartungen. Erst 0,6% aller Impfstoffdosen sind bislang an Entwicklungsländer weitergereicht worden. Auch wenn alleine Deutschland in diesem Jahr 100 Millionen Impfdosen gespendet hat. Deutlich weiter sind dagegen die Chinesen mit ihrem Unterstützungsprogramm. 1 Milliarde Impfdosen hat Chinas Staatspräsident Xi Jinping in dieser Woche beim China-Afrika-Kooperationsforum in Dakar versprochen, zu dem der Staatschef per Video zugeschaltet worden war. Welche Strategie steckt hinter dieser Initiative? Das habe ich vor der Sendung die langjährige China-Korrespondentin Astrid Freieisen gefragt.
Das ist die Strategie der Softpower, also mit weichen Mitteln auch Einfluss zu verbreiten und die guten Seiten der chinesischen Expansion in der Welt nach Afrika zu verbreiten. Ganz konkret geht es natürlich um Impfstoffe. Sie haben schon sehr früh begonnen, an Afrika Impfstoffe auszuteilen, ihre eigene natürlich. 50 Länder sind bereits beliefert worden und jetzt, gerade in den letzten Tagen, sind weitere Übereinkommen unterzeichnet worden, die diese Zusammenarbeit nochmal ausbauen sollen.
Wenn Sie sagen, 50 Länder wurden bereits beliefert, über welche Dimensionen sprechen wir da?
Naja, das sind schon Milliardensummen, die da abgegeben werden. Und es sollen auch noch weitere Milliardensummen folgen. Zu Beginn dieses Forums für China-Afrika-Kooperation, das jetzt momentan in Dakar im Senegal stattfindet, hat der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping ein Grußwort gegeben, dem jetzt auch weitere Details gefolgt sind. Also da wird praktisch 1 Milliarde US-Dollar für Vakzine in Afrika ausgegeben von chinesischer Seite, wovon 600 Millionen kostenlos sein sollen, also Geschenke an afrikanische Länder, und 400 weitere Millionen sollen dann in Zusammenarbeit zwischen chinesischen und afrikanischen Firmen direkt vor Ort in Afrika produziert werden. Mit dem Ziel, 60% der afrikanischen Bevölkerung zu impfen. Aber man darf nicht vergessen, es ist natürlich das chinesische Vakzin, sind die chinesischen Produkte, die in China natürlich komplett verbreitet sind, aber im Rest der Welt weniger, weil die Wissenschaft mittlerweile zu der Erkenntnis gelangt ist, dass diese Vakzine nicht so gut wirken wie die, die im Westen verbreitet sind.
Wie sehr spielt sich diese Impfstoffunterstützung vor dem Hintergrund ab, dass die Europäische Union und China seit vielen Jahren ja um Einfluss in Afrika konkurrieren? Bislang versucht China ja hier vor allem durch die Finanzierung und den Ausbau von Infrastruktur Einfluss zu gewinnen.
Genau, das ist natürlich das strategische, geostrategische Ziel, das dahinter steht. Das passt ganz genau in die Strategie, die wir schon seit langem kennen und die China zum größten Handelspartner für Afrika gemacht hat. Schon seit über 10 Jahren ist das so. Und da ist natürlich jetzt diese Geschichte mit Covid, die ist natürlich wunderbar für die Chinesen, um genau diese Position in Afrika weiter auszubauen. Und es ist natürlich auch relativ einfach für die Chinesen, weil die westliche Welt da zögerlicher vorgeht und die Chinesen durch ihre staatlichen gelenkte Wirtschaft da einfach mit per Knopfdruck, per Kommando sehr viel leichter verfügen können. Deswegen auch sehr viel schneller unterwegs sind als die westliche Welt.
Sie sagen, die Chinesen stoßen da in eine Lücke. Müssen die afrikanischen Staaten denn bestimmte Bedingungen erfüllen, damit sie aus Peking mit Impfstoff versorgt werden?
Das habe ich jetzt bis jetzt in den Dokumenten, die ich sehen konnte, nicht gefunden. Das scheint also zumindest von politischer Seite erstmal nicht so zu sein. Aber man weiß natürlich, dass die Chinesen gerne Vorgaben geben, die sehr, sehr schwammig oder sehr, sehr weitläufig formuliert sind und dann der Teufel dann doch am Ende im Detail steckt. Deswegen sind auch viele afrikanische Staaten gar nicht so glücklich mittlerweile mit dem, was da aus China kommt, auch in anderen Bereichen, wenn man die Infrastruktur sieht, also Häfen, Straßen und so. Da ist natürlich die Verschuldungsquote mittlerweile von afrikanischen Staaten relativ hoch gegenüber China. Und es gibt auch tatsächlich Gerichtsverfahren in Afrika. Deswegen wurden auch einige Projekte schon wieder gestoppt oder nachverhandelt, zum Beispiel in Tansania ging es um ein Hafenprojekt, da haben die Afrikaner doch sehr geklagt, dass hier unfaire Mittel angewendet werden und dass sie hier über den Tisch gezogen würden. Gerichtlich wurde das dann auch festgestellt, worauf die Chinesen dann eingelenkt haben und nachverhandelt haben. Also das ist, der Teufel steckt im Detail und die Chinesen sind am Anfang selten dabei, solche Vorhaben wirklich im Detail zu schildern und dann letzten Endes, wenn es dann losgeht, auf einmal sind die Bedingungen ganz andere. Das sieht man ja auch in anderen Projekten in der Welt, wo gerade europäische Länder im Rahmen dieses großen Seidenstraßenprojekts, Straßen, Eisenbahnen sich von den Chinesen bauen lassen wollen und auf einmal ja, finanzielle Bedingungen vorfinden, die sie gar nicht so eingeschätzt hatten.
Aber habe ich das richtig verstanden? Bei den Corona-Impfstoffen gibt es bislang keinen Hinweis darauf, dass Peking das an irgendwelche Bedingungen knüpft. Also könnten die afrikanischen Staaten ja beherzt zugreifen.
Es sieht momentan so aus. Also wir müssen einfach abwarten. Das ist ja noch relativ neu. Also ein erstes Projekt hat begonnen in Ägypten, Impfstoffproduktion mit chinesischer Hilfe von chinesischen Impfstoffen. Das ist erst im Juli angefangen worden. Also da ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert, aber wir werden sehen, wie sich das am Ende gestaltet. Es gibt weitere derartige Projekte in Algerien vor allem. Da sollen bald monatlich 5 Millionen Dosen hergestellt werden. Auch in Marokko gibt es jetzt nur einen Vertrag, der am Ende 5 Millionen Dosen bringen soll. Das wird sich zeigen, ob das dann tatsächlich ohne Bedingungen abläuft, wie das dann für die afrikanischen Partner ist, oder ob das wirklich dann das Versprechen hält, das Xi Jinping selber gegeben hat, den Afrikanern zu helfen, 60% der Bevölkerung durchzuimpfen. Das wird sich zeigen.
Wird denn der Impfstoff vor allem in Afrika produziert oder kommt der Großteil davon aus China als Export nach Afrika?
Momentan ist es noch der Export aus China, aber es soll eben sehr bald in Afrika selber produziert werden. Speziell offenbar eher im Norden von Afrika, in Ländern eben wie Ägypten, Algerien, Marokko. Sie haben geplant, 5 Zentren für Impfstoffherstellung einzurichten in Afrika. Wo die anderen sein werden, weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht ist das auch noch gar nicht ganz klar. Es gibt auch ein neues Zentrum für Seuchenkontrolle. Den Ort habe ich auch noch nicht gefunden in den Dokumenten, in den offiziellen zu diesem China-Afrika-Forum. Also da scheint einiges zu passieren, was aber momentan noch sehr auf der Ankündigungsseite ist. Das wird sich zeigen, ob das tatsächlich so segensreich ist oder ob da noch ein Pferdefuß dabei ist.
Im Westen gibt es ja die von der US-Regierung zuletzt befeuerte Debatte nach Aufhebung oder zumindest Lockerung des Patentschutzes für die Corona-Impfstoffe. Spielt diese Forderung in China auch eine Rolle?
Absolut, gerade in Verbindung mit Afrika. Das hat auch diese Eröffnungsrede von Xi Jinping sofort gezeigt. Da wurde auch gefordert, dass der Patentschutz international aufgegeben wird für Covid-Vakzine, dass praktisch der Patentschutz freigegeben wird, dass jeder Vakzine produzieren kann, Impfstoffe. Und die afrikanischen Länder haben dann auch das bestätigt, was Xi Jinping in seiner Eröffnungsrede gefordert hat. Es gibt jetzt eine Erklärung, wo die Afrikaner gemeinsam mit den Chinesen erklären, dass sie genau das fordern, eben internationale Freigabe des Patentschutzes, eben einen viel leichteren Zugang zur Herstellung von Vakzinen.
Einschätzungen waren das von Astrid Freieisen, der langjährigen China-Korrespondentin der ARD, zur chinesischen Impfstoffstrategie für Afrika. Das Ergebnis einer neuen Studie der London School of Economics lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. In Indien verbreite sich Desinformation gegen religiöse Minderheiten mittlerweile unkontrolliert. Angehörige dieser Minderheiten seien dadurch unmittelbar und existenziell bedroht. Interne Papiere des Facebook-Konzerns Meta belegen wiederum die dramatische Lage auf der eigenen Plattform im größten Markt des Unternehmens. Besonders betroffen die mit 170 Millionen Muslimen größte religiöse Minderheit in Indien. Sie drängt auf mehr politische und wirtschaftliche Teilhabe, doch im Alltag erfahren Muslime häufig Hass und Hetze. Nicht nur auf den Plattformen, sondern auch auf der Straße, wie ein beispielhafter Fall aus Gegaon zeigt, einer Großstadt vor den Toren von Indiens Hauptstadt Neu-Delhi. Peter Hornung berichtet.
Sieg dem Affengott Hanuman, Sieg für Mutter Ganges, Sieg der Mutter Kuh. Was sie rufen, hat weniger mit Religion zu tun, sondern mehr mit Macht und mit Hass. Vielleicht 100, 150 junge Männer sitzen im Kreis auf kleinen Teppichen auf einem großen Parkplatz von Gurgaon vor den Toren Delhis. In der Mitte ein Feuer. Ein in Orange gekleideter Priester, der gleichzeitig Anführer ist, vollzieht eine Puja, ein hinduistisches Ritual, ein Feuergebet. Die jungen Hindus sind hier, weil sie verhindern wollen, dass Muslime an diesem Platz ihr Freitagsgebet vollziehen, dort, wo sie es sonst immer tun. Ram ist der Gott für alle, so soll es sein. Waren die sich nicht bewusst, dass wir die Puja verrichten? Warum wollen sie denn hier beten? Sie sollen nach Hause gehen, das ist unser Land. Keine 100 Meter entfernt steht eine größere Gruppe von muslimischen Männern. Junge, alte, die meisten von ihnen Wanderarbeiter. Ein Älterer regt sich auf, fragt, wo ist Recht und Ordnung? Sie kommen aus armen Bundesstaaten Indiens, arbeiten auf den zahlreichen Baustellen Gurgauns, das mit seinen Hochhäusern und Glasfassaden längst Sinnbild für Indiens wirtschaftlichen Aufstieg geworden ist. Internationale Konzerne haben hier ihre Zentralen für Südasien, IT-Unternehmen, Finanzdienstleister, Banken. Zudem gibt es viele Spezialkliniken, zu denen Medizintouristen aus dem Ausland kommen. Die muslimischen Wanderarbeiter wollen wenigstens zu einem kleinen Teil von diesem Wachstum profitieren, um ihre Familien zu ernähren und in Würde zu leben. Doch mit dieser Würde sei es nicht so weit her, sagt Altaf Ahmad, Mitglied des Rats der Muslime von Gurgaon. Denn schon für das gemeinsame Beten gebe es keinen angemessenen Ort. Sie beten unter freiem Himmel, weil die Stadtverwaltung von Gurgaon, so weltoffen, so international sie eigentlich sein will, den Muslimen hier nicht genügend Orte bietet, wo sie beten können. Hunderttausende Muslime gibt es in der Stadt, die 1,1 Millionen Einwohner hat. Aber nur eine größere Moschee und wenige kleine Gebetsräume. Wir haben die Stadtverwaltung und die Regierung des Bundesstaats Haryana gebeten, Land zur Verfügung zu stellen, damit wir Muslime Moscheen bauen und friedlich und in Würde beten können, ohne von diesen rechtsextremen Gruppen gestört zu werden. Doch wenn sie nicht störten, dann überzügen die mit viel Geld ausgestatteten radikalen Gruppen die muslimische Gemeinde mit Klagen. Wir konnten in den vergangenen 16 Jahren keine Moscheen bauen, weil immer wieder von rechtsextremen Gruppen dagegen geklagt wurde. Wir haben eine nur halbfertige Moschee. Der Fall ist von Gericht zu Gericht gegangen und liegt nun beim obersten Gerichtshof Indiens. An ihrem angestammten Platz können sie nicht beten. Deshalb haben sich die Muslime nun in eine Ecke des Parkplatzes zurückgezogen. Vielleicht 70, 80 Männer. Sie beten direkt vor einer Reihe Lastwagen, die hier abgestellt sind. Kein würdiger Ort, aber besser als nichts. Doch auch hier werden sie gestört von den Fanatikern. Dinesh Thakur ist Anführer der Radikalen. Er ist gekleidet wie ein Priester, tritt aber auf wie ein Einpeitscher. Sie hätten keine Erlaubnis, hier zu beten, die Muslime, sagt er. Muslime hätten normalerweise auch 4 Ehefrauen, das sei unanständig. Außerdem hätten Muslime in der Nähe 4 Hindus getötet. Und er schließt seine Tirade mit einer unverhohlenen Drohung. Denn er will auch verhindern, dass die religiöse Gemeinschaft der Sikhs die Muslime unterstützt, wie das in den vergangenen Wochen der Fall war. Wenn sie weiter hier draußen beten oder dafür in einen Sikh-Tempel gehen, dann wird unsere Organisation dafür sorgen, dass ihnen der Kopf abgeschlagen wird. Die örtliche Polizei schaut bei diesem Schauspiel nur zu. Junge Polizisten in braunen Uniformen und langen Schlagstöcken aus Holz. Selbst wenn sie wollten, könnten sie wohl wenig ausrichten. Was fanatische Hindus hier tun, das habe System, sagt Altaf Ahmad vom Rat der Muslime. Sie versuchen durch Polarisierung politisch an Boden zu gewinnen. Sie wollen Hindus davon überzeugen, dass Muslime ihre Feinde sind. Die Muslime seien diejenigen, die Unruhe stiften. Die Fanatiker also verbreiten üble Lügen. Aber eine Lüge, die 1000-mal wiederholt wird, wird irgendwann für die Wahrheit gehalten. Das ist ihre Agenda, das wollen sie erreichen. Das im Dezember 2019 von der Modi-Regierung auf den Weg gebrachte neue Staatsbürgerschaftsrecht habe zu diesen Auseinandersetzungen beigetragen, denn es diskriminiere Muslime klar. Erst hatte es zahlreiche Demonstrationen von Muslimen gegen das Gesetz gegeben, dann im Frühjahr 2020 gab es von Hindu-Fanatikern in Neu-Delhi ausgelöste Unruhen, die schließlich zu wahren Pogromen wurden.
Because the anti-CA protests.
Die Proteste gegen das Staatsbürgerschaftsgesetz waren ja zu einer Massenbewegung geworden. Und ganz offensichtlich waren die Hindu-Fanatiker nicht glücklich darüber, dass diese Proteste immer weitergingen. Die einzige Lösung, die sie sahen, war, zur Gewalt anzustiften. Es gab dann diese Unruhen, bei denen mehr als 50 Menschen gestorben sind. Ich befürchte, dass sie hier das Gleiche machen wollen.
Warum fanatische Hindus in Indien Muslime provozieren. Hintergründe waren das von unserem Korrespondenten Peter Hornung. Noch ist es nicht zum Äußersten gekommen, dem Kampf um Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba. Trotzdem haben die Vereinten Nationen in dieser Woche vor einem Zerbrechen des afrikanischen Vielvölkerstaats mit seinen mehr als 80 ethnischen Gruppen gewarnt. Hintergrund ist der Bürgerkrieg, der seit gut einem Jahr im Land tobt, zwischen der Regierung von Ministerpräsident Abiy und der Rebellengruppe TPLF, die die nordäthiopische Region Tigray beherrscht und die Regierungstruppen zuletzt immer häufiger in die Defensive drängen. werden konnte. Beide Seiten liefern sich aber nicht nur militärische Auseinandersetzungen, sondern auch wahre Propagandaschlachten. Regierungschef Abiy, der 2019 noch mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, will an vorderster Front in den Kampf ziehen. Auch Marathon-Olympiasieger Haile Gebrselassie will mit der Waffe in den Krieg ziehen, um sein Land zu retten, wie er sagt. Dafür, dass die Propaganda nicht ihr Ziel verfehlt, sorgt aber nicht nur das staatliche Fernsehen, sondern auch die Internetplattformen. Antje Diekans über den Kampf um die Herzen und Köpfe der Äthiopier.
Der Jahrestag des Kriegsbeginns, Anfang November in Äthiopien. Flaggen wehen, das Militär präsentiert in der Hauptstadt seine Stärke und Ministerpräsident Abiy Ahmed hält eine Rede. In der Grube, die wir gegraben haben, wird der Feind beerdigt werden, nicht Äthiopien. Wir werden ihn mit all unserer Kraft und unserem Blut schlagen, damit Äthiopien wieder ruhmreich aufsteigen kann. Ähnlich war es auch in einem Eintrag auf der Facebook-Seite des Regierungschefs formuliert. Der Konzern löschte den Post, weil er als Aufruf zur Gewalt gewertet wurde und ging damit zum ersten Mal gegen einen Eintrag des Ministerpräsidenten vor. Abiy Ahmed nutzt das soziale Netzwerk ganz massiv für seine Verlautbarungen, sagt der äthiopische Journalist Zekarias Zelalem, der inzwischen im Ausland lebt.
It was on Facebook, where he notified the Ethiopian population and the world at large.
Er hat auf Facebook die äthiopische Bevölkerung und die gesamte Welt über seinen Einmarsch in Tigray informiert. Erst danach hatte er eine Fernsehansprache gehalten. Seit einem Jahr tobt ein blutiger Bürgerkrieg in Äthiopien, der als Konflikt zwischen der Regierung und der sogenannten Volksbefreiungsfront von Tigray begonnen hatte. Die Auseinandersetzungen werden in den sozialen Medien angefacht. Facebook wird von etwa 6 Millionen Menschen in dem ostafrikanischen Land genutzt. Vor allem in den vergangenen Wochen posten Aktivisten, die der Regierung nahestehen, hasserfüllte Botschaften auf ihren Seiten, so Zekarias Zelalem.
For instance, calls to rise up and kill ethnic Tigrayan civilians.
Zum Beispiel Aufrufe dazu, Zivilisten aus Tigray zu töten oder Appelle, sie in Konzentrationslager zu stecken. Diese Aktivisten haben hunderttausende Follower. Sie scheinen ihre Aktionen zu koordinieren, um Menschen aus Tigray zur Zielscheibe zu machen. Der Reporter vergleicht die Hetze mit den Botschaften, die vor dem Völkermord in Ruanda über einen Radiosender ausgestrahlt wurden. Nur das Medium habe sich geändert. Facebook ist die eigene Rolle in dem Konflikt durchaus bewusst. Die Whistleblowerin Frances Hogan hatte öffentlich gemacht, dass es für Länder wie Äthiopien zu wenig geeignetes Personal gibt, um Posts auf Amharisch oder anderen Landessprachen zu überprüfen. In einer Anhörung vor dem US-Senat sagte sie, der Konzern stehe in dem Konflikt, die Plattform sicherer zu machen oder die Einnahmen zu optimieren.
Facebook consistently resolved these conflicts in favor of its own profits.
Für Facebook ist der eigene Profit immer wichtiger. In manchen Fällen haben gefährliche Online-Auseinandersetzungen zu tatsächlicher Gewalt geführt, die Menschen verletzt und sogar tötet. Speziell bezog sie sich dabei auf die Situation in Myanmar und Äthiopien. Schon vor mehr als einem Jahr hatte Facebook Besserungen gelobt. Doch das Prüfen von Seiten aus Äthiopien überfordert den Konzern weiter. Mit der Löschung von Abis Post habe ein Zeichen gesetzt werden sollen, meint Zekarias Zelalem. Doch kurz danach seien die Inhalte schon wieder im Netz gewesen. Etwa einen Tag später hat die Bürgermeisterin von Addis Abeba eine ähnliche Äußerung auf ihrer Facebook-Seite verbreitet. Auch sie rief die Massen dazu auf, den Feind zu beerdigen. Dieser Post wurde nicht gelöscht. Facebook will sein Image wieder aufpolieren, aber es gibt kein konkretes Konzept, wie mit den Problemen in Äthiopien umgegangen werden soll.
In Äthiopien wird der Bürgerkrieg zwischen Regierung und Rebellen auch im Netz ausgetragen, Antje Diekans berichtete. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.